Also ist ein Abwägen überhaupt möglich? Wenn man die Verschiedenartigkeit der Einsatzmöglichkeiten gentechnologischer Maßnahmen betrachtet, so erscheint es praktisch unmöglich, zu einer Gesamtwertung zu kommen. Man müsste gesicherte Vorteile gegen mögliche Gefahren abwägen, sollte medizinische oder naturwissenschaftliche Argumente unter ethische Gesichtspunkte stellen und befindet sich dann auch noch in einer pluralistischen Gesellschaft, noch mehr, in einer pluralistischen Welt und müsste allgemein akzeptierte Regeln finden. Es bleibt festzuhalten, wir werden, wenn überhaupt, nicht zu einer einfachen Lösung kommen. Also, welche ethischen Hinweise werden uns angeboten? Erstens, das Prinzip, die Freiheit der Wissenschaft. Seit Jahrhunderten gilt als ein Grundsatz wissenschaftlicher Arbeit, dass sie frei zu halten sei von weltanschaulichen oder eben auch religiösen Regeln. Dass vor allem nicht wieder die Kirchen ihren unguten Einfluss geltend machen dürften, wie zum Beispiel bei Galilei, als sie wahrheitsverhindernd wirken wollte. Sehr schnell sind deswegen Wissenschaftler auf den Barrikaden, wenn sie befürchten, dass ihre Freiheit möglicherweise beschnitten werden könnte. So betonten 1985 die Herausgeber der renommierten englischen Zeitschrift Nature ausdrücklich, für die Forschung dürfe es keine Tabus geben, und riefen ihre Leserschaft zu einem Ideenwettbewerb um Forschungsprodukte an menschlichen Embryonen auf. Damit wollte man die Notwendigkeit des uneingeschränkten Zugriffs auf derartiges Untersuchungsmaterial begründen. Ganz so einseitig, also so einseitig, dass man fordert, Embryonen als medizinisches Untersuchungsmaterial frei zugänglich zu machen, ganz so einseitig sehen die meisten Naturwissenschaftler diese Angelegenheit nicht mehr. Der Hamburger Theologe Helmut Thielicke berichtete schon vor Jahren davon, dass er und die Theologie gefragt würden, welche Maßstäbe sie den Naturwissenschaftlern denn für ihre Arbeit an die Hand geben könne. Der Chef der ersten Atomforscher, als aus ihren Entdeckungen Atombomben wurden, ist uns ja bekannt. Diese Überraschung möchten die wenigsten Wissenschaftler noch einmal erleben. Karl Friedrich von Weizsäcker hat einmal gesagt, die Wissenschaft ist wie jede menschliche Tätigkeit für ihre Folgen moralisch verantwortlich. Das zu wissen, nennt man Gewissen. Die erste Betätigung dieser Verantwortung ist, dem Studium dieser Folgen nicht weniger Nachdruck zu widmen, als der Mehrung des Wissens über die Grundlagen oder über die technischen Anwendungen selbst. Davon sind wir weit entfernt und die Folgen werden wir zu tragen haben. Also das ist ja so ein Forschungsgebiet, was Mode ist, Technikfolgenabschätzung. Aber da ist dann halt auch eine ganze Menge Weltanschauung dabei. Dieser Denkprozess kommt in unserem westlichen Kulturkreis immer mehr in Gang. In Amerika und in Westeuropa gibt es Arbeitskreise, die sich nicht nur mit den möglichen Folgen gentechnologischer Maßnahmen beschäftigen, sondern auch mit ethischen Fragestellungen. Dabei ist wichtig, dass ein Teil dieser Arbeitskreise nicht erst auf äußeren Druck zustande gekommen sind. Das wird auch gerne unterstellt, weil da kritische Geister aufgewacht sind deswegen, sondern eine der berühmtesten Ethikkommissionen in Amerika ist aus der Ratlosigkeit der forschenden Wissenschaftler selbst entstanden. Die wollten wissen, wo wollen wir hin, was wollen wir, was ist eigentlich erlaubt. Also es entsteht nicht alles auf Druck von außen. In allen Kliniken Deutschlands gibt es Ethikkommissionen, die einen geplanten Versuch an Menschen überprüfen und genehmigen müssen. Ob die Regelungen überall auf der Welt so strikt durchgeführt werden, wie es nötig wäre, ist allerdings sehr die Frage. Immerhin wird die Frage nach gültigen Regeln immer drängender gestellt und jedem Biologen oder Mediziner ist klar, dass seine eigene Wissenschaft zu einer Bewältigung der Fragen nicht ausreicht. Nur selten wird, so wie oben erwähnt, der Zeitgeist als entscheidende Instanz angesehen. Und so müssen wir uns und muss unsere Kirche sich immer mehr Fragen ausgesetzt sehen, ob wir, auf die wir glaubwürdige und tragfähige Antworten finden müssen. Oft wird es nicht so sehr darum gehen, dass das Christentum in die Naturwissenschaft hineinredet, sondern auch, dass Christen als Naturwissenschaftler sich um Maßstäbe für ihr Tun und Lassen bemühen, beziehungsweise dass Naturwissenschaftler eben nach christlichen Maßstäben für sich bemühen. Das Prinzip Verantwortung. Als ein Beispiel einer säkularen Ethik, einer nicht-christlichen Ethik, möchte ich das Prinzip Verantwortung des Philosophen Hans Jonas vorstellen. Die von ihm geäußerten Gedanken haben eine erstaunlich weite Verbreitung und Popularität erreicht. Also das Prinzip Verantwortung erschien 1980 und war damals ziemlich Mode eine ganze Zeit lang. Verantwortung scheint das Stichwort zu sein, das in den Arbeiten von Jonas so attraktiv wirkt. Auffallend jedoch ist, dass er diesen Begriff Verantwortung nirgendwo so recht erläutert. Also das nimmt einen dann schon ein wenig Wunder. Das Buch heißt Prinzip Verantwortung und jeder anständige Wissenschaftler fängt zur Langeweile aller Leser mit einer Definition an, was Verantwortung ist. Und genau das passiert das ganze Buch hindurch nicht. 400 Seiten lang steht da nicht drin, was Verantwortung ist. Vielmehr ist seine Ethik durch Angst geprägt. Er beklagt den heutigen Werterelativismus und fragt, was denn als Kompass dienen könne, wenn keine Übereinkunft bezüglich letzter Werte bestünde. In dieser Situation schlägt er als Kompass die vorausgedachte Gefahr vor. Wir sollen alles bleiben lassen, was uns gefährlich erscheint. Dazu ist es nötig, den jeweils denkbar ungünstigsten Ausgang anzunehmen. Das angemessene Gefühl nun, von dem wir sprechen, ist in großem Umfang die Furcht. Das ist sein Prinzip. Seine Ethik ist mehr von Vorschlägen geprägt, wohin wir nicht wollen, als von positiven Zielen. Sicherlich liegt hier eine verständliche und notwendige Gegenbewegung zu der unbestimmten Fortschrittsgläubigkeit vor, die bis vor einigen Jahren bei uns noch allgemein verbreitet war oder auch jetzt noch bei einzelnen Technokraten zu finden ist. Aber als alleiniger Kompass ist Angst sicher zu wenig. Jonas gibt das selbst zu und kommt dann zu einer ganz erstaunlichen Bemerkung. Es ist die Frage, ob wir ohne die Wiederherstellung der Kategorie des Heiligen, die am gründlichsten durch die wissenschaftliche Aufklärung zerstört wurde, eine Ethik haben können, die die extremen Kräfte zügeln kann, die wir heute besitzen und dauernd hinzuerwerben und auszuüben beinahe gezwungen sind. Es ist die Frage, ob wir ohne die Wiederherstellung der Kategorie des Heiligen zu einer Ethik kommen. Und dann geht es weiter. Ich wollte, man könnte dafür noch auf die biblische Lehre zurückgreifen, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen sei. Nicht dieser oder jener Mensch, sondern der Mensch als solcher, woraus sich alles Weitere ergäbe. Womit wir diese an den Glauben gebundene Antwort ersetzen können, daran ist zu arbeiten. Also man kann natürlich andererseits auch laut jubeln und kann sagen, da formuliert einer ausdrücklich, wenn wir doch uns auf Christsein beziehen könnten, und am liebsten würde man ihm dann einen Brief schreiben und sagen, hab da mal eine Idee. Insgesamt darf einem dieses vorgeschlagene Prinzip Angst auch nicht zu einleuchtend vorkommen. Denn die hohe Geschwindigkeit der Eisenbahn mit 25 bis 30 Stundenkilometern oder die Entwicklung des Versicherungswesens wurde einst auch als ein frevelhafter Eingriff in die Natur, in die naturgegebenen Grenzen, in die von Gott verhängten Lebensschicksale empfunden. Das mit der Eisenbahn ist übrigens ganz interessant. Da gab es damals, also letztes Jahrhundert, wissenschaftliche Berechnungen, was passiert, wenn eine Eisenbahn schneller als 30 Stundenkilometer fährt. Und da wurde berechnet, durch den Luftsog, der sich hinter der Lokomotive ergibt, wird der Luftdruck in den Eisenbahnwagen so niedrig sein, dass die Leute ersticken. Die das so begründet haben, dass das mit der Eisenbahn vielleicht keine gute Idee ist, den hätte man natürlich vorschlagen können, ja, dann macht das doch einfach mal. Fahrt mal ganz langsam los und steigert es ganz langsam. Und sobald eine Atemnot bekommt, kann man ja wieder abbrechen. Aber so wurde das eben auch nicht gemacht, sondern das wurde halt so begründet und ganz Mutige sind dann losgefahren und sind nicht erstickt und wir fahren ja heutzutage etwas schneller. Nur darüber sollte man sich im Klaren sein, dass manches, wovor wir vielleicht heute Angst haben, dass wir darüber auch mal genauso lächeln. Nur wenn wir jetzt schon wüssten, worüber werden wir einmal lächeln und wo werden wir sagen, wie konntet ihr bloß damals oder wie konnten wir bloß damals? Immerhin kommt Hans Jonas zu einigen recht eindeutigen, konkreten Stellungnahmen. Das ist jetzt ein anderes Buch, nicht von Siebenbürgen. Er hält es für einen einfachen, unstrittigen Grundsatz, dass man mit Ungeborenen nicht experimentieren darf, dass kein Mensch gezwungen werden darf, sein Erbgut analysieren lassen zu müssen, weder für Berufseinstellung noch für Versicherungsfragen. Er sieht die Gefahr, dass bei weiterer Freigabe und Praktizierung von Abtreibung die Grenzen weiter hinausgeschoben werden könnten, sodass man bald über Kindstötung aus irgendwelchen Indikationen nachdenken könnte. 1962 schon hatte der Genetiker und Nobelpreisträger James D. Watson, das ist einer von den beiden, der die desoxyribose Nukleinsäure, der gefunden hat, dass die in dieser Doppelhelix, dieser wunderschönen Schleife da aufgewickelt ist. Also schon was Kluges, dieser Mensch. Also 1962 hat dieser James D. Watson vorgeschlagen, einem Menschen die Menschenwürde erst dann zuzusprechen, wenn er geboren und auf seinen Gesundheitszustand getestet ist. Und damals ging so die Vorstellung, ich weiß nicht, ob die auf ihm beruht, aber ging so die Vorstellung, dass man das ja erst nach 2 Jahren könne. Nach 2 Jahren ist das Gehirn ausgereift und das war so die Idee, das muss man sich mal vorstellen. Also die Lebenswürde wird entschieden von wem auch immer am 2. Geburtstag und bis dahin ist Abtreibung erlaubt. Also, Jonas hält es für ein Unheil, wenn es zu einer Entpersonalisierung des geschlechtlich-reproduktiven Verhältnisses, also der Trennung von der Liebe von Fortpflanzung, der Ehe von frei gewählter Elternschaft kommt. Da ist er in auffallender Übereinstimmung mit der katholischen Kirche. Jede Klonierung von Menschen lehnt er ab, das heißt also die Züchtung von Menschen, indem man aus einer befruchteten Eizelle mehrere gleichartige Menschen macht. Erstaunlich an diesen Bemerkungen von Hans Jonas finde ich, dass er einige heiße Eisen anrührt und auch sehr kritisch sich äußert. Zum Beispiel auch dazu, dass mit der gängigen Praxis in Europa und Amerika der Abtreibung beim Thema Gentechnologie ja ein paar Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Das erwähnte Hans Jonas alles. Und trotzdem hat man ihn hinterher nicht verteufelt, sondern seine Bücher doch sehr interessiert zur Kenntnis genommen. Also, das war das Beispiel einer säkularen Ethik. Stellungnahmen aus dem evangelischen Raum. Zum Wesen unserer evangelischen Kirche gehört es, dass sie kein Lehramt hat und sich deswegen bei der Klärung dogmatischer und erst recht ethischer Fragen des Öfteren schwer tut. Im Raum der Ethik führt das zu einem so ausgeprägten Pluralismus, dass von einer Haltung der evangelischen Kirche wenig zu erkennen ist. Die Vielfalt von Meinungsäußerungen ist scheinbar grenzenlos und so ziemlich jeder evangelische Club muss unbedingt seine eigene Stellungnahme herausbringen, die den Festlegungen von Synoden oder Kirchenleitungen durchaus widersprechen kann. Einigen Veröffentlichungen der EKD-Synode spürt man dann das Bemühen um Ausgewogenheit und die Notwendigkeit, einen Kompromiss zu finden, sehr deutlich ab. Dieser Eiertanz unserer Kirche tut einem manchmal sehr weh, zumal er zum Teil auf Entscheidungen beruht, die als illegitimes Zugeständnis an den Zeitgeist zu werten sind. Bei einem wesentlichen Teil der Stellungnahmen wäre eine klarere Formulierung möglich, wenn unsere Kirche eine klarere Stellung zur Frage der Abtreibung bezöge. Und in diesem Zusammenhang zeigt sich eben doch sehr deutlich, dass mit der Freigabe der Abtreibung eine Grundsatzentscheidung getroffen wurde, die zur Orientierungslosigkeit in einer ganzen Reihe weiterer Fragen führt. Die Idee wurde vor einiger Zeit, also inzwischen ist es schon ziemlich lange her, berichtet, dass die Chemiekonzerne Bayer und Hoechst bereits seit Jahren auf der Suche nach einer ethischen Orientierung für ihre chemische und biologische Forschung sind. Gespräche mit der evangelischen Kirche sind auch deshalb schwierig, weil diese Konzerne ja sowieso zu den Buhmännern im evangelischen Raum gehören. Immerhin gab ein evangelischer Oberkirchenrat als Antwort, dass man sich in einem ethischen Dilemma befinde, für das es ethisch vertretbare Antworten zu finden gelte. Über den Inhalt dieser Antworten sagte er wenig. Also da sind konkrete Fragen gestellt worden und es sind keine konkreten Antworten gekommen. Kommentar von Idea dazu: Man kann wohl kaum erwarten, dass Hoechst evangelischer ist als die EKD. Gerade die Kritik an den großen Konzernen ist im Nachhinein ja immer ganz leicht. Wenn irgendwas schiefgegangen ist oder scheinbar schiefgegangen, zu sagen, das habt ihr aber falsch gemacht und habt wieder nur Profit im Auge gehabt, das ist ja leicht. Aber sich dann noch dazu zu stellen, Hoechst hat uns vorher gefragt und wir haben ja keine Antwort gehabt, das wäre wenigstens ehrlich. Aber dann wird halt wieder nur genauert. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang immerhin die Entscheidung von Hoechst, zumindest auf dem deutschen Markt, die Abtreibungspille nicht zu verkaufen. Das geht ja dann wieder durch die Presse. Immerhin gibt es von der EKD einige Hinweise. Die EKD spricht sich grundsätzlich gegen eine wie immer modifizierte Freigabe von Experimenten an menschlichen Embryonen aus und hält sie für ethisch nicht vertretbar. Gentransfer und andere Eingriffe in menschliche Keimbahnzellen werden abgelehnt. Das ist deswegen ein bisschen schwierig, damit ist die evangelische Kirche der Meinung, dass eine Gentherapie an der befruchteten Eizelle ethisch nicht vertretbar wäre. Da bin ich nicht ganz sicher, das kommt dann später nochmal, da bin ich nicht ganz sicher, weil es gibt, selten, aber immerhin, es gibt Erbkrankheiten, die sind praktisch mit der Befruchtung klar und theoretisch müsste es möglich sein, diese Krankheit zu behandeln. Und eigentlich könnte man vertreten, dass man sagt, so wie ich einen kranken Erwachsenen behandle, behandle ich einen kranken Embryo. Das heißt, ich versuche, den zu heilen. Das müsste eigentlich ethisch vertretbar sein. Das Problem dabei ist, nur so wird es leider nicht begründet, bevor eine solche Gentherapie an Embryonen möglich wäre, müsste eine verbrauchende Embryonenforschung stattfinden. Das heißt, man müsste an Embryonen forschen, wobei dann von vornherein klar ist, die sterben daran. Und das ist ethisch sicherlich nicht vertretbar. Die katholische Kirche, also das gibt es geschleift, das kommt dann gleich nochmal. Die katholische Kirche legt sich so fest, Therapie muss immer dem zugutekommen, an dem sie durchgeführt wird. Also ich darf nicht an dem einen Embryo forschen, damit ich dem anderen was Gutes tun kann. Ich darf nicht an dem einen Lebewesen forschen mit dem möglichen Ausgang, dass es stirbt. Genomanalyse darf nicht erzwungen werden. Ein Automatismus, der zu einer Abtreibung führt, wenn durch pränatale Diagnostik eine Erkrankung festgestellt wird, wird abgelehnt. Genomanalyse darf nicht erzwungen werden. Es gibt im Augenblick Bemühungen darum, dass man den gesamten genetischen Code entschlüsselt, also das gesamte Erbgut des Menschen, und dass man eine Genkarte hat. Das wird noch eine Weile dauern. Als ich mich das letzte Mal darauf vorbereitete, war noch die Diskussion, ob man so etwas zulassen sollte. Die komplette Entschlüsselung unseres genetischen Codes. Das hat sich inzwischen erledigt, ob man das zulassen soll oder nicht. In Frankreich gibt es eine private Organisation, die das tut. Das heißt, bevor die Franzosen, uns betrifft es ja noch nicht einmal, bevor die Franzosen überhaupt zu einem Gesetz kommen, sind da Fakten geschaffen und in Frankreich wird auf privater Initiative der gesamte genetische Code des Menschen gerade entschlüsselt. Bei der Geschwindigkeit, mit der sie es im Augenblick machen, dauert es noch ein paar Jahre. Es steht aber zu erwarten, dass das immer schneller geht und dass man irgendwann mal eine komplette Genkarte von einem Menschen hat. Welche Folgen das alles hat, ist bisher noch überhaupt nicht abzusehen. Ob man damit bei manchen Menschen im Voraus sagen kann, du wirst so und so alt werden oder du hast eine Altersspanne von bis, weil Umwelteinfluss und so weiter kommen ja auch noch dazu. Ob man damit sagen kann, du wirst die und die Erkrankung kriegen oder du hast für die und die Erkrankung ein bestimmtes Risiko, das ist alles noch völlig unklar. Und die das jetzt machen, haben ein ganz spezielles Ziel dabei. Das sind Eltern und Angehörige von Patienten, die an einer bestimmten Form des Muskelschwundes leiden, an der Duchennischen Muskeldystrophie. Das ist auch insgesamt eine seltene Erkrankung, aber eine relativ häufige. Und die Menschen sterben mit 40 Jahren. Und da geht es einfach darum, das Gen zu finden und das Gen zu reparieren. Und die sind halt so persönlich daran engagiert, die machen einfach eine Genkarte, eine komplette. Die evangelische Kirche lehnt Leihmutterschaft ab. Das ist deswegen von Bedeutung, inzwischen ist es gesetzlich verboten, aber damals hat es noch abgelehnt. Leihmutterschaft bedeutet also, eine Frau trägt nicht ihr eigenes Kind aus, um es dann Eltern einer anderen Frau, die aus irgendwelchen Gründen nicht schwanger werden kann und auch eine Schwangerschaft nicht austragen kann, zur Verfügung zu stellen. Die IKD hat sich 1971 und 1985 gegen heterologe Befruchtung ausgesprochen. Das heißt, dass eine Frau befruchtet wird mit anderem Sperma als dem ihres Mannes. Eine Orientierung aus dem diakonischen Werk der IKD, die unter der Leitung unseres jetzigen Stuttgarter Prälaten Gerhard Röckler erstellt wurde, ist da durchaus lesenswert. Eine sicher mutige Entscheidung wurde 1982 in Bethel getroffen, als man beschloss, pränatale Diagnostik, vorgeburtliche Diagnostik nicht einzuführen. Als Begründung wurde ausgeführt, angesichts einer solchen Stellungnahme muss in Sarepta und Bethel aufs Neue die Bereitschaft unterstrichen werden, sich besonders intensiv um das behinderte oder kranke Kind zu bemühen und unter anderem auch mit dafür zu sorgen, dass Eltern solcher Kinder nicht durch den Vorwurf diskriminiert werden, den Schwangerschaftsabbruch aufgrund pränataler Diagnostik versäumt zu haben und demzufolge der Gesellschaft in Gestalt eines behinderten oder kranken Kindes eine Last aufzuladen. Die haben beschlossen, es gibt keine pränatale Diagnostik. Nur, so positiv diese Stellungnahme auch zu werten ist, werfen uns doch zwei Tatsachen in den harten Alltag der ungelösten Fragen zurück. Da ist zunächst die Anfrage, ob die Kirche, ob wir, die Gemeinden, wirklich die Möglichkeit und die Kraft haben, behinderte Kinder und deren Angehörige in der gebotenen Weise zu begleiten. Und da besteht andererseits ein Gerichtsurteil von 1985 und so ein ähnliches ist jetzt gerade wieder herausgekommen, durch das eine Ärztin zu lebenslanger Unterhaltszahlung für ein mongoloides Kind verurteilt wurde, weil sie die Mutter nicht nachdrücklich genug auf die Möglichkeiten vorgeburtlicher Diagnostik hingewiesen hat. Die Pointe liegt bitte in Folgendem. Diese Ärztin hat die Mutter auf die Möglichkeiten der vorgeburtlichen Diagnostik hingewiesen, aber nicht nachdrücklich genug. Dafür ist sie verknackt worden. Mit anderen Worten, also das kam in dem Gerichtsurteil natürlich nicht so raus, aber gemeint worden war damit, die Ärztin hätte diese Mutter gefälligst überreden müssen, das zu tun. Und weil sie es nicht getan hat, zahlt sie Unterhalt. Und das macht die Haftpflichtversicherung eines Arztes auch nur eine begrenzte Anzahl von Malen mit.
Aber mit welcher Begründung? Die Mutter, wenn zu der vorgeburtlichen Untersuchung, um die, das festzustellen, nur wenn dann so ein ungeliebtes Kind zur Welt kommt.
Also die Anklage muss ja von der Mutter gekommen sein. Das war wahrscheinlich so, weil es war ein Zivilprozess und da muss erstmal einer auf die Idee kommen. Das muss sinngemäß so gewesen sein. Die Ärztin hat sie darauf hingewiesen, die Frau wollte das nicht oder hat das nicht ernst genommen. Oder hat auch gedacht, meine Güte, hat vielleicht gedacht, 1% Risiko, dass durch die vorgeburtliche Diagnose eine Fehlgeburt entsteht, nicht ganz 1% Risiko, mongoloid zu sein, ich weiß nicht, wie alt die Frau war. Ich mache es nicht. Dann war das Kind mongoloid und dann hat irgendjemand, die Frau, der Rechtsanwalt oder wer weiß wer, auf die Idee gekommen, können wir da nicht was rausholen. Und dann hat sich ein Richter, natürlich in Bremen, ist ja klar, hat sich ein Richter bereit gefunden und gesagt, und du hättest sie deutlicher darauf aufmerksam machen müssen. Und dann muss ich einfach sagen, nicht? Dieses Gerichtsurteil lesen die Gynäkologen dieser Republik und sagen, ich bezahle das doch nicht. Und jetzt gerade ist so etwas Ähnliches wieder passiert.
Die Förderung nach
Neuaftrommel. Es gibt noch so schöne Gerichtsurteile, aber die gehören jetzt nicht hierher. Stellungnahme der katholischen Kirche. Im Gegensatz zur evangelischen Kirche gibt es in der katholischen Kirche ein Lehramt, das verbindliche Aussagen für die ganze Kirche macht. Man mag die mangelnde Vielfalt und fehlende Freiheit beklagen oder erfreut sein über eindeutige Stellungnahmen. Die Art der katholischen Kirche hat Vor- und Nachteile. Für unsere Fragestellung bleibt festzuhalten, dass die Kongregation für die Glaubenslehre unter Kardinal Ratzinger es nicht gescheut hat, auf die verschiedenen Fragen eindeutige Antworten zu geben. Und dass man sich diese Antworten nicht irgendwo aus verschiedenen Veröffentlichungen zusammensuchen muss, sondern man fordert in Bonn an, die Instruktion über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung, und dann hat man alles zusammen auf etwa 60 Seiten. Daraus ein paar Zitate. Eine Wissenschaft ohne Gewissen kann zu nichts anderem führen als zum Untergang des Menschen. Kein Biologe und kein Arzt kann sich aufgrund seiner wissenschaftlichen Kompetenz vernünftigerweise anmaßen, über Ursprung und Ziel des Menschen zu entscheiden. Ein menschliches Leben muss vom Augenblick seiner Empfängnis als Person geachtet und behandelt werden. Pränatale Diagnostik zur Klärung der Indikation einer Abtreibung ist moralisch nicht vertretbar. Therapeutische Eingriffe am menschlichen Embryo sind erlaubt, soweit sie dabei Leben und Integrität dieses Embryos beachten und der Eingriff die Besserung seines Gesundheitszustandes oder sein individuelles Überleben zum Ziel haben. Das nicht direkt therapeutische Experiment mit Embryonen ist unerlaubt. Es ist unmoralisch, menschliche Embryonen zum Zweck der Verwertung als frei verfügbares biologisches Material herzustellen. Die Versuche und Hypothesen, die darauf abzielen, ein menschliches Wesen ohne jede Verbindung mit der Sexualität herzustellen, stehen im Gegensatz zur Moral. Einige Versuche, in das chromosomale oder genetische Gut einzugreifen, sind nicht therapeutischer Natur, sondern zielen auf die Produktion menschlicher Wesen, die nach dem Geschlecht oder anderen vorher festgelegten Eigenschaften ausgewählt werden. Diese Manipulationen stehen im Gegensatz zur personalen Würde des Menschen. Im Rahmen der Fortpflanzungsmedizin lehnt die katholische Kirche bereits die homologe Insemination ab. Also die künstliche Befruchtung einer Frau mit dem Sperma ihres eigenen Mannes. Schwangerschaft, die nicht direkt durch Sexualität entsteht, ist in der katholischen Kirche verboten. Alle weitergehenden Schritte wie heterologe Insemination, fremdes Sperma. Oder In-vitro-Fertilisation, Befruchtung der Eizelle außerhalb des Körpers der Frau. Oder Leihmutterschaft, Kind und Mutter sind gar nicht miteinander verwandt, verbieten sich damit erst recht. Die Problematik, was mit überzähligen Embryonen zu geschehen habe, würde sich bei Beachtung dieser Aussagen nicht ergeben. Die Frage nach der Legitimität verbrauchender Embryonenforschung wird völlig eindeutig mit Nein beantwortet. Die Sache mit den überzähligen Embryonen ist deswegen ein Problem, weil das funktioniert bei der In-vitro-Fertilisation so. Ich hatte Ihnen gesagt, durch Hormonbehandlung werden bei der Frau mehrere Eizellen gleichzeitig zur Reifung gebracht, den Ovarien entnommen und befruchtet. Wenn das funktioniert, bedeutet das, man hat 4 oder 6 Embryonen. Eingepflanzt werden davon auch mehrere, weil ein paar werden noch abgestoßen. Und damit hat man einen ganzen Satz Probleme. Erstens, die Frau möchte ein Kind, naja, vielleicht Zwillinge. Was macht man denn? Man hat 4 befruchtete Embryonen in den Uterus gebracht und die entwickeln sich alle 4. Da gibt es durchaus die Theorie. Man geht gezielt unter Ultraschallkontrolle an die jeweiligen Dottersäcke, spritzt da Alkohol rein und bringt damit diese Embryonen um. Problem ist wieder, denen geht es dann natürlich nicht so gut, wenn sie sterben. Hat das nicht wieder Auswirkungen auf die anderen? Macht die ganze Schwangerschaft dabei kaputt? Man kann abgesehen davon, dass man gerade einen Menschen umgebracht hat. Dann, man weiß natürlich im Voraus nicht genau, wie viele reife Eizellen bekomme ich durch die Hormonbehandlung. Diese Hormonbehandlung ist ziemlich belastend. Und jetzt zu sagen, ich will 3 einpflanzen, also hole ich mir nur 3 Eizellen. Es bieten sich aber gerade 6 an. Und dann zu sagen, die anderen 3 Eizellen lassen wir drin und wenn es dann nicht geklappt hat, dann müssen wir halt leider sagen, wir machen den ganzen Kram nochmal. Das ist schon eine arge Belastung. Also ich meine, man könnte das Ganze auch natürlich mal darüber diskutieren, ob In-vitro-Fertilisation überhaupt was Sinnvolles ist. Aber wenn man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass ja, dann ergeben sich da noch eine ganze Menge Schwierigkeiten. Also, und damit hat man dann eben Embryonen. Und wenn die Schwangerschaft zustande kommt, kann es sein, dass man noch im Reagenzglas, also eingefrorene Embryonen hat, die lebensfähig sind und die man jetzt nicht braucht. Die Frau ist schwanger, die Schwangerschaft ist intakt und jetzt. Und mit diesen Embryonen sind die ersten Versuche gemacht worden. Also ursprünglich sind nicht Embryonen hergestellt worden, damit man Versuche machen kann, sondern die waren da und jetzt. Und es ist sicherlich zu allem Stress, der damit schon verbunden ist, wäre es eine herbe Angelegenheit, den Eltern zu sagen, ach und übrigens in unserer Tiefkultur haben wir noch. Ja. Ja, für die ist das nicht so lustig. Das ist dann. Das ist alles ganz schön schwierig. So, der Stand der Gesetzgebung. Das war vor 4 Jahren das absolute Vakuum, das ist inzwischen ein bisschen besser. Soweit mir die entsprechenden Quellen zugänglich waren, ist zu bemerken, das ist übrigens auch ganz interessant, wenn man versucht, an die entsprechenden Quellen zu kommen. Also ich habe an das Bundesjustizministerium geschrieben und wollte das Gentechnikgesetz haben. Das habe ich dann damals gekriegt. Gesetz lesen macht richtig Spaß, man versteht wirklich gar nichts. Und dann wollte ich jetzt, weil ja klar war, das Gentechnikgesetz wird überarbeitet. Und dann habe ich wieder an das Justizministerium geschrieben, ich hätte gerne diese Novellierung. Dann habe ich einen freundlichen Brief vom Justizministerium zurückgekriegt, dass für das Gesetz das Forschungsministerium zuständig wäre. Dann hat es eine Weile gedauert und dann bekam ich vom Forschungsministerium die Novellierung. Und die sieht folgendermaßen aus. Da steht dann, Paragraph 17 Satz 1, streiche und, füge ein Komma. Und dann soll man als armer geplagter Mensch diese Dinger nebeneinander halten und sich überlegen, was bedeutet das jetzt? Was haben die denn eigentlich geändert? Also ich muss zugeben, ich habe es so nicht gemacht. Ich habe die Kommentare darüber gelesen und habe gedacht, das wird dann schon stimmen, dass worüber die sich aufregen und worüber die sich freuen, dann wird das schon das Wesentliche sein. Das Gentechnikgesetz wird gerade oder ist gerade novelliert worden, und zwar in dem Sinne, dass die Auflagen für Forschung und Firmen gelockert und die Genehmigungswege vereinfacht werden sollen. Das ist auch begründet, das kommt aber da. Es besteht hier eine gewisse Ratlosigkeit und ein Tasten danach, welche Regelungen einerseits Schutz vor gefährlichen Entwicklungen bieten und andererseits nicht in einer Weise fortschrittshemmend sind, dass medizinischer oder wirtschaftlicher Schaden entsteht. Noch einmal, man muss das ja sehen, dass eine umfassende Information über den derzeitigen Stand und die absehbaren Folgen der Gentechnologie praktisch nicht zu erhalten sind. Die Entwicklung schreitet so schnell voran, dass ein Gesetz, wenn es den langen Weg durch Ausschuss und Parlament hinter sich gebracht hat, den aktuellen Gegebenheiten nicht mehr entspricht. Vor Jahren hat der damalige Ministerpräsident, das war noch der Herr Späth, darauf gedrungen, dass man sich auch mit der Erstellung vorläufiger Gesetze begnügen müsse, um keinen rechtsfreien Raum entstehen zu lassen und um die Rahmenbedingungen festzulegen, die anzeigen, wohin in unserem Land die Reise gehen soll und wohin nicht. Das war vor dem ersten Gentechnikgesetz in der Tat ein großes Problem, dass jeder machen konnte, was er wollte. Und in anderen Ländern war das so ähnlich. Zusätzlich müssen bundesdeutsche Gesetze den Rahmenbedingungen der EG entsprechen. Das war mit unserem ersten Gentechnikgesetz auch ein erhebliches Problem. So, nach dem Gentechnikgesetz, also wir müssen uns jetzt mit zwei Gesetzen auseinandersetzen, nach dem Gentechnikgesetz werden gentechnologische Vorhaben in vier Klassen eingeteilt, die nach möglicher Gefährlichkeit gestaffelt und deren Überwachungsmaßnahmen und Vorsichtsmaßregeln dieser möglichen Gefahr entsprechen. Die Kritik am bisherigen Gesetz ging dahin, dass selbst eindeutig ungefährliche Versuche oder Techniken mit einem so großen Aufwand abgesichert und kontrolliert werden mussten, dass Deutschland als Forschungsstandort und Wirtschaftsstandort gegenüber Japan und USA massiv benachteiligt ist. Selbst eine vernünftige Ausbildung für Studenten und technisches Personal ist praktisch unmöglich. In einer Zeit, in der wir uns Gedanken um Arbeitsplatzsicherung machen, ist es sicher ein wichtiges Argument, dass ein ganzer Wirtschaftszweig in Deutschland keine Chance hätte. Man kann nach der Praxis des Gentechnikgesetzes Studenten praktisch nicht in Gentechnik praktisch ausbilden. Also man kann ihnen Bilder an die Wand werfen. Und zwar deswegen nicht, weil selbst unter optimalen Bedingungen das Genehmigungsverfahren 6 Monate dauert. Nur so ein ganzes Semester dauert 6 Monate. Und dann ist alles schon ziemlich optimal gelaufen. Also theoretisch wäre es in 3 Monaten machbar, aber das funktioniert praktisch nie. Dann muss von allen Personen, die an irgendwelchen gentechnischen Maßnahmen beteiligt sind, das kann so ungefährlich sein wie nur irgendetwas, muss Blut 10 Jahre tiefgefroren aufbewahrt werden. Das ist ohne weiteres machbar bei einem Labor, wo meinetwegen, weiß ich, 100 Leute arbeiten und wo jedes Jahr 20 neue dazukommen. Da hat man halt nach 10 Jahren einen riesen Kühlschrank, ungefähr halb so groß wie der Raum. Das ist bezahlbar. Nur machen Sie das mal mit Studenten. Machen Sie das mal mit Ausbildungseinrichtungen. Bloß weil der so ein Labor betritt, muss ihm Blut abgezapft werden, und zwar vorher, hinterher. Das muss alles archiviert, muss aufbewahrt werden. Wie harmlos diese Sachen zum Teil sind, kommen wir noch drauf. Es führt inzwischen dazu, dass es in Deutschland keine vernünftige gentechnologische Forschung gibt. Keine vernünftige gentechnologische Ausbildung. Und dass damit als Wirtschaftsstandort und als Wissenschaftsstandort Deutschland jetzt schon wieder einen Nachklapp hat von, na sagen wir mal ganz grob gerechnet, 5 Jahren. In der Umgebung hier kriegt man, glaube ich, mit, was es bedeutet, wenn Deutschland als Wirtschaftsstandort in der Computertechnologie hinterherhinkt. Irgendwie leben wir von den Arbeitsplätzen, die es hier gibt. Und leben von denen, die es nicht gibt, eben nicht. So wird zum Beispiel in Amerika seit 1983 Insulin gentechnologisch hergestellt. Dieses gentechnologisch hergestellte Insulin wird auch seit 1984 in Deutschland vertrieben. 1986 stellte Höchst den Antrag, eine Versuchsanlage für die gentechnologische Herstellung von Insulin betreiben zu dürfen. Also für das, was zu dem damaligen Zeitpunkt in Amerika seit 4 Jahren reibungslos lief. Anfang diesen Jahres, Anfang 1993, wurde die Genehmigung erteilt. Bisher hat es weltweit keinen gentechnologischen Unfall gegeben. Diese 4 Klassen sind so: Die meisten gentechnologischen Verfahren laufen in der Klasse 1. Die Klasse 1 ist definiert als: Es wird mit ungefährlichen Organismen, die bekannt sind, ein ungefährliches Produkt hergestellt. Also Insulin ist ein ungefährliches Produkt. Wenn man das in die Kanalisation kippt, passiert einfach nichts. E. coli-Bakterien sind Bakterien, die einfach überall vorkommen. Jeder von uns trägt ein paar hundert Milliarden mit sich durch die Gegend. Trotzdem, es hat 7 Jahre gedauert, bis Höchst damit eine Versuchsanlage starten durfte. Jemand hat ausgerechnet, dass wenn so eine einfache gentechnologische Maßnahme, die halt auch jede Uni beantragen muss, wenn sie Ausbildung machen will, wenn sie die beantragt, muss sie zwischen 150 und 450 Blätter Papier abliefern. Irgendeiner muss die bearbeiten, bei den genehmigenden Stellen, aber irgendeiner muss die auch erstmal erstellen. Da kann man schon verstehen, dass der eine oder andere Konzern sagt, rutscht uns doch. Machen wir Arbeitsplätze in Kalifornien, da ist das Wetter sowieso besser.
In welchem Jahr hatte Amerika das angefangen zu herzustellen?
82. Also industriell.
Ja, ja.
Wann die ihre ersten Versuche gemacht haben, weiß ich nicht. Industrielle Herstellung, richtig serienmäßige Herstellung, 82. Ab 83 in Deutschland, 83 oder 84 in Deutschland verkauft. Das Gentechnikgesetz regelt nicht die Erforschung oder die Therapie menschlichen Erbgutes. Hier greift, ist also das zweite Gesetz, das Embryonenschutzgesetz, das am 01.01.91 in Kraft trat. Nach dem Embryonenschutzgesetz ist verboten. Und da merken Sie, dass einiges von den Stellungnahmen, die ich vorhin vorgelesen habe, von der evangelischen Kirche, von der katholischen Kirche, da durchaus eingeflossen sind. Also, in Deutschland ist verboten, die gezielte Erzeugung menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken. Jegliche Verwandlung menschlicher Embryonen zu fremdnützigen, das heißt nicht zur Erhaltung dieses Embryos dienenden Zwecken. Die Bundesärztekammer hatte noch vorgeschlagen, dass man Embryonen herstellen darf, um sie um besonders hochrangiger Forschungszwecke willen zu verbrauchen. Also das Gesetz ist dem nicht nachgekommen. Es ist verboten, die extrakorporale Befruchtung von mehr Eizellen als innerhalb eines Zyklus der Frau übertragen werden sollen. Und damit ist damit festgelegt, es dürfen maximal 3 Eizellen befruchtet werden. Wie gesagt, das kann für die betroffene Frau in einen elenden Stress auswirken. Es ist verboten, ein Gentransfer in menschliche Keimbahnzellen, also ein Eingriff in die menschliche Erbsubstanz, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicherlich völlig berechtigt. Die Frage wäre, könnte man nicht einem sicher kranken Embryo helfen, indem man das defekte Gen austauscht. Das Problem, dafür ist verbrauchende Embryonenforschung erforderlich. Und das ist ja wieder so ein prinzipielles ethisches Problem, nicht? Wir sind der Meinung, die Forschung dafür ist verboten. Irgendwo wird sie doch gemacht, in Frankreich, Amerika oder irgendwo. Irgendwann ist das mal Standardmethode und man kann es. Ja, und dann nehmen wir sie ja doch dankbar zur Kenntnis und sagen, das, was die gemacht haben, war zwar böse, aber jetzt geht's ja. Wie gehen wir damit eigentlich um? Es ist verboten, die Abspaltung noch totipotenter, das ist also Körperzellen, die noch in der Lage sind, sich zu einem kompletten Menschen zu entwickeln. Es ist verboten, die Abspaltung dieser Zellen zu Zwecken der Forschung und der Diagnostik. Es ist verboten, das Klonen, das heißt die gezielte Erzeugung genetisch identischer Menschen, also es ist in Deutschland verboten, Zwillinge, Drillinge oder so herzustellen. Es ist verboten, die gezielte Erzeugung von Chimären oder Hybridwesen aus Mensch und Tier, das steht im Augenblick überhaupt nicht an, aber es steht halt schon mal drin, also die Kombination aus Mensch und Tier in irgendeiner Weise zusammenzubringen, ist verboten. Es ist verboten, die gezielte Festlegung des Geschlechts des künftigen Kindes, es sei denn, das Kind wird dadurch vor schwerwiegenden geschlechtsgebundenen Erbkrankheiten bewahrt. Also es gibt ja einige Erbkrankheiten, die können prinzipiell nur Jungen kriegen. Mädchen wären schon vorher, überleben das überhaupt nicht. Dann wäre es also erlaubt, als Geschlecht auszusuchen, dass die Frauen und Mädchen kriegen. Es ist verboten, die Mitwirkung an der Entstehung der sogenannten gespaltenen Mutterschaft, bei der die genetische und die austragende Mutter nicht identisch ist. Also Leihmutterschaft ist verboten, wobei es sicherlich ganz gut ist, dass da schon die Mitwirkung verboten ist. Das heißt, der Arzt, der das tut, macht sich strafbar. Es ist verboten, die Durchführung einer künstlichen Befruchtung bei einer Frau, die als sogenannte Ersatzmutter bereit ist, ihr Kind nach der Geburt Dritten auf Dauer zu überlassen. Also nochmal Leihmutterschaft oder auch. Es ist danach ja sogar verboten, dass eine Frau sich von einem Mann befruchten lässt, also, und dann eine Familie praktisch ein Kind bekommt, wo der Mann zwar der Vater ist, aber die Frau nicht die Mutter ist. Das ist also auch verboten. Es ist übrigens ganz interessant, welche Kombination es alles gibt. Irgendwann hat man ausgerechnet, das wäre rein theoretisch möglich, dass ein Kind 5 verschiedene Eltern hat. Also die genetischen Vater, genetische Mutter, austragende Mutter und die Eltern, die es dann wirklich aufziehen. Es ist verboten, die künstliche Befruchtung einer Eizelle mit dem Samen eines Verstorbenen. So, wie komme ich zu einer vor Gott verantwortbaren Stellungnahme? Heraushalten gilt nicht. Immer wieder wird uns, und leider manchmal zu Recht, vorgeworfen, dass wir die Probleme der Welt nicht ausreichend im Blickfeld haben. Falsche Entwicklungen werden uns dann zu einem Zeichen für die Verlorenheit dieser Welt, die zu einem weiteren Rückzug Anlass geben. Ich denke, dass diese Zurückgezogenheit von aller Verantwortung für die Welt Gott so nicht recht ist. Selbst in der babylonischen Gefangenschaft, und die war doch nun ausdrücklich für einen begrenzten Zeitraum von Gott so gewollt oder so zugelassen, bekommt das Volk den Auftrag, suchet der Stadt Besten. Unser Salz und Licht sein kann sich doch nicht nur darauf beschränken, Menschen von Jesus weiterzusagen, wenn auch hier unsere erste Priorität liegt, sondern sie soll dazu führen, dass die verschiedensten Lebensbereiche und auch unsere Gesetze von den Maßstäben Jesu geprägt sind. Unser Einfluss wird oft sehr viel geringer sein, als wir ihn uns wünschen. Aber wir werden ihn geltend machen müssen, so gut wir können. Erst recht gilt es, Stellung zu beziehen, wo wir ausdrücklich gefragt werden. Bei dem ethischen Vakuum, das wir angesichts der Fragen zur Gentechnologie antreffen, dürften die Anfragen an Christen und nicht nur an die Christen eher dringender werden. Nichts ist einfach. Wahrscheinlich erwarten einige, es gäbe die eine christliche Stellungnahme zu dem großen Komplex der Gentechnologie. Ich habe nicht den Eindruck, dass es eine Wertung für die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten gibt. Es sind differenzierte Beurteilungen nötig. glaube auch nicht, dass sich alle Christen auf eine bestimmte Grenzziehung einigen können. Die biblischen Maßstäbe, die uns hier gegeben sind und unter die wir all unsere Beurteilung stellen wollen, sind zu sehr unserer Interpretation und Sichtweise ausgesetzt, als dass eine selbstverständliche Einigung sich einstellen könnte. Mehr als auf anderen Gebieten, bei denen eine Beurteilung vorgenommen werden muss, scheint mir, dass wir hier einer besonderen Folge des Sündenfalls ausgesetzt sind. Adam und Eva fanden es verlockend, zwischen Gut und Böse entscheiden zu können. Jetzt müssen wir zwischen Gut und Böse entscheiden und können es nicht, weil unsere menschlichen Fähigkeiten dazu nicht ausreichen. Der 1986 verstorbene Theologe Helmut Thielicke meinte zu dem Thema, und er hat sich diese Stellungnahme sicherlich nicht leicht gemacht: Der Schöpfungsauftrag des Menschen lautet, dass er sich nicht passiv von der Natur empfangen lassen dürfe, sondern sich ihr abbringen und in der Opposition zu ihr seine Bestimmung gewinnen müsse. Es gibt eine panische und höchst emotionalisierte Sicht der biologischen Zukunft. Wahrscheinlich werden wir erst in 10 oder mehr Jahren die Konsequenzen dessen begreifen, was wir heute an medizinischen und biologischen Möglichkeiten in die Welt gesetzt haben. Ich sehe hier kaum noch eine Möglichkeit zur eindeutigen, sich auf langfristige Entwicklungen beziehende Weisungen einer theologischen oder sonstigen Ethik. Die Suche nach Antworten ist nicht einfach. Mit schnellen Lösungen können wir nicht rechnen. Und wenn wir irgendwo flotte Antworten hören, ist sicherlich Vorsicht angezeigt. In der Bewertung der Gentechnologie halte ich es für sinnvoll, eine Aufteilung in 2 Bereiche vorzunehmen. Da sind zunächst all die Anwendungsgebiete, die sich auf Pflanzen und Tiere beziehen, auf Bakterien oder Viren, auch soweit es sich um die Herstellung menschlicher Eiweiße handelt, um die Herstellung monoklonaler Antikörper zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken, die Herstellung von Impfstoffen zur Anwendung am Menschen. Für all diese Anwendungen der Gentechnologie kann ich ein biblisches Fundament für ein eindeutiges Geboten oder Verbotensein nicht erkennen, also für die Gesamtheit. Vielmehr habe ich den Eindruck, dass wir uns hier unserer menschlichen Klugheit und Vorsicht zu bedienen haben. Es wird im Einzelfall darum gehen, die Vorteile gegen die Nachteile abzuwägen und dabei immer wieder an die entsprechenden Wissenschaftler zu appellieren, verantwortungsvoll vorzugehen. Für sinnvoll halte ich eine Gesetzgebung, die es bei uns in Deutschland gibt, die das Experimentieren mit und erst recht das Freilassen von künstlich hergestellten Viren und Lebewesen an bestimmte Voraussetzungen knüpft und die Entscheidung darüber auch nicht den einzelnen Wissenschaftlern überlässt. Eine letzte Sicherheit gegen Unfälle oder Missbrauch ist damit sicher nicht gegeben. Aber einen spezifisch christlichen Beitrag, der nicht den Einzelfall bewertet, kann ich nicht geben. Medizinischer Fortschritt scheint jedenfalls gegenwärtig nur mit Anwendung gentechnologischer Maßnahmen möglich. In diesem Zusammenhang ist sicher die Frage nach dem Wirtschaftsstandort Deutschland nicht von untergeordneter Bedeutung. Arbeitsplätze, wirtschaftliche und soziale Sicherheit hat auch etwas damit zu tun, ob neue Technologien bei uns akzeptiert werden oder nicht. Also nochmal, ich will mich nicht davor drücken, dass wir auf eine konkrete Anfrage versuchen, eine konkrete Antwort zu bekommen. Also zum Beispiel, wenn Höchst fragt, ist es ethisch problematisch, menschliches Insulin gentechnologisch herzustellen, ja oder nein? Sage ich glasklar und ohne jedes Wenn und Aber, es ist ethisch nicht problematisch. Das ist natürlich leicht. Es wird seit 10 Jahren gemacht, es passiert nichts dabei, es funktioniert hervorragend. Die Frage wird auch nicht mehr kommen. Es können andere Fragen kommen. Und soweit es sich dabei um einzelne Anfragen handelt, wird es darum gehen, wie können wir helfen, da zu einer Beurteilung zu kommen. Dass das nicht immer ganz einfach ist, merkt man an so Kleinigkeiten. Es gibt Bürgerbewegungen, oder sie nennen sich zumindest so, die prinzipiell gegen alle Freilassungsversuche sind. Also gentechnologisch hergestellter Mais soll gerade irgendwo freigesetzt werden, weil man irgendwann mal ausprobieren will, hält der unser Klima nur eigentlich aus oder passiert wieder irgendwas ganz Eigenartiges. In Deutschland hat es bisher einen Freilassungsversuch gegeben, der ist gescheitert, weil nämlich die Kulturen total verregnet sind und alle Pflanzen sind eingegangen, das war ein Flop. Der zweite befindet sich gerade in der heftigen Diskussion und dann gibt es Bürgerbewegungen, die dagegen Sturm laufen und in den Stellungnahmen dieser Bewegung steht gleich drin, es geht uns gar nicht darum, ob dieser Versuch gefährlich oder ungefährlich, sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, sondern wir sind prinzipiell dagegen und wir wollen alles in Misskredit bringen, was mit Gentechnologie zu tun hat. Schriftlich festgelegt, sagen die so. In Amerika gibt es inzwischen über 500 erfolgte Freisetzungsversuche. Jetzt könnte man sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Wenn es so viele Freisetzungsversuche gegeben hat, ist es nie was passiert. Und es geht hier um Mais. Nun lasst sie doch. Hört sich das ganz gut an. Ein zu kräftiges Gegenargument, denke ich, ist folgendes. Nämlich, die entsprechende Industrie sagt, das wäre sicher gefahrlos. Und dann fragen die ökologisch-pazifistisch ausgerichteten Bürgerrechtler, wenn das sicher gefahrlos ist, warum habt ihr dann eine Haftungsgrenze? Warum sagt ihr nicht, weil das sicher gefahrlos ist, haften wir für einen Schaden, der ja nicht auftreten kann, aber wenn er dann doch auftritt, unbegrenzt. Warum habt ihr eine Haftungsgrenze? Das finde ich eine gute Frage. Wenn sie so sicher sind, warum? Im Gegensatz, also Aufteilung in zwei Bereiche. Im Gegensatz dazu glaube ich, dass es bei dem Thema eines direkten Eingriffs in das Erdmaterial von Menschen sehr wohl eindeutige christliche, ethische Standpunkte zu vertreten und begründen gibt. Und das Embryonenschutzgesetz hat da eine wesentliche Lücke geschlossen. Eine grundlegende Feststellung, bei der sich vieles klärt, ist die Entscheidung, wann menschliches Leben beginnt. Ich halte es für völlig eindeutig, dass das menschliche Leben mit der Verschmelzung der Eizelle mit der Samenzelle beginnt. Dieser befruchteten Eizelle ist das volle Lebensrecht und die volle Menschenwürde zuzusprechen. Und jetzt gibt es bei uns was ganz Nettes. Das Embryonenschutzgesetz definiert den Beginn des Lebens mit der Kernverschmelzung von Ei- und Samenzelle. Und es verbietet damit Versuche von Anfang an. Das andere Gesetz, ich weiß leider nicht welches das ist, definiert Beginn des Lebens, also wo es letztlich um Abtreibung geht, ist nicht der Paragraph 218, definiert Beginn des Lebens mit der Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut. Das ist etwa der 14. Tag nach Entstehen dieser befruchteten Eizelle. Das ist auch, die haben sich das damals so gedacht. Wenn bei dem Gesetz Beginn des Lebens definiert wird als Befruchtung der Eizelle, dann geht die Pille danach als Abtreibung. Das wollten sie aber nicht, also haben sie definiert, und Spirale wäre dann auch Abtreibung, also haben sie definiert mit der Einnistung in die Gebärmutter. Mit dem Erfolg, dass wir bis zum Embryonenschutzgesetz einen 14 Tage langen absoluten rechtlichen Spielraum hatten. Bis zum Embryonenschutzgesetz durften die wirklich mit den befruchteten Eizellen bis zum 14. Tag machen, was sie wollen. Haben sie in Deutschland nicht, aber hätten sie gedurft. Und jetzt haben wir zwei Gesetze nebeneinander. In dem einen steht, Leben beginnt mit der Befruchtung und in dem anderen steht, Leben beginnt, also Leben im Sinne des Embryonenschutzgesetzes beginnt da und Leben im Sinne des, weiß ich jetzt nicht, Gesetzes beginnt da. Ob da nicht auch mal irgendwann einer drauf kommt, dass da ein bisschen eine Unredlichkeit dabei ist. Also, das Embryonenschutzgesetz definiert den Beginn des Lebens von der Kernverschmelzung an. Mit dieser Feststellung verbieten sich alle Experimente an befruchteten menschlichen Eizellen. Therapeutische Maßnahmen dürfen nur insoweit durchgeführt werden, als sie diesem Menschenleben zugutekommen. Und damit widerspricht das Embryonenschutzgesetz, und ich bin da ganz auch der Meinung, der Empfehlung der Bundesärztekammer, die Forschung an Embryonen und besonders hochrangiger Ziele willen zulassen will. Bei diesem Vorschlag der Ärztekammer kommt man nicht nur in den Konflikt, was denn nun ein ausreichend hochrangiges Ziel sei, sondern es wird damit auch zugelassen, dass menschliches Leben Mittel zum Zweck wird. Prinzipiell wird damit die Menschenwürde verletzt. Ob damit die extrakorporale Befruchtung gegen die Menschenwürde verstößt, so wie es die katholische Kirche versteht, kann ich nicht entscheiden. Wenn ich in meinem Referat so darüber nörgle, warum andere sich nicht festlegen, das arbeite ich gerne auch mal aus, aber in der Vorbereitung für dieses Referat habe ich es nicht getan und deswegen weiß ich es jetzt nicht, ob In-vitro-Fertilisation, ob es dazu eine prinzipielle ethische Aussage gibt oder nicht gibt und wie die aussehen könnte. In der seelsorgerlichen Begleitung, also im Einzelfall habe ich dazu schon nichts zu sagen, aber prinzipiell weiß ich es jetzt nicht. Aber ich kann es gerne ausarbeiten, wenn es Ihnen sein muss. Die bei der In-vitro-Fertilisation geübte Praxis, dass mehr Embryonen hergestellt werden, als Kinder sich entwickeln sollen, ist eindeutig als nicht akzeptabel zu werten. Zu diesem ganzen Komplex, homologe, heterologe Insemination, Leihmutterschaft, In-vitro-Fertilisation, plant die Bundesregierung noch ein sogenanntes Gesetz zur Fortpflanzungsmedizin. Das steht noch aus. Es gibt einige Kritik am Embryonenschutzgesetz und die sagen immer, das kommt dann alles ins Gesetz zur Fortpflanzungsmedizin. Die Durchführung einer vorgeburtlichen Diagnostik zur Klärung der Indikation einer Abtreibung wäre ebenso nicht zulässig. Die katholische Kirche sieht den Sachverhalt genauso, die evangelische Kirche hat hier Schwierigkeiten. In den offiziellen Stellungnahmen der evangelischen Kirche wird der Beginn des Lebens eindeutig mit der Befruchtung gesehen. Bei der Frage nach vorgeburtlicher Diagnostik wird ausdrücklich betont, dass es ein leidfreies Leben nicht geben kann und dass deswegen der Anspruch auf ein gesundes Kind nicht gerechtfertigt werden kann. Es hört unsere Kirche zwar den Mut zu sagen, dass auch behinderte Kinder ein Recht auf Leben und Fürsorge haben und den Eltern zugemutet werden muss, die Belastung eines behinderten Kindes zu tragen. Andererseits hat diese Kirche nicht den Mut, im Zusammenhang mit der Abtreibung aus sozialer Indikation zu sagen, dass auch die Schwierigkeiten einer ungewollten Schwangerschaft und ungewollten Elternschaft zu tragen seien. Gentechnologische Maßnahmen zur Herstellung besonders leistungsfähiger, besonders intelligenter Menschen halte ich für ethisch nicht vertretbar. In diesem Falle würde den hergestellten Menschen die Würde, nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein, genommen. Sie wäre nach dem Bilde des Menschen geschaffen. Der Eingriff in das Erbgut von Embryonen zur Korrektur genetisch bedingter Krankheiten halte ich für prinzipiell diskussionswürdig. Allerdings müssen wir bei der Entwicklung dieser Therapiemethode von einer verbrauchenden Forschung an Embryonen ausgehen. Wenn es eines Tages möglich sein sollte, eine Reihe von Erbkrankheiten vor der Geburt sicher zu diagnostizieren, deren Vorhandensein zu einem Automatismus zur Indikationsstellung der Abtreibung führen würde, so wäre dieser Entwicklung entgegenzutreten. So bedenklich allein die Zielsetzung wäre, Leid um den Preis von Leben zu verhindern, so wäre es als nicht vertretbar einzustufen, dass damit eine gewisse Qualität festgelegt würde, die ein Kind aufweisen muss, um das Recht zu haben, zu leben. Wir müssen daran festhalten, dass die Würde des Menschen aus einer Gottesebenmöglichkeit resultiert, nicht in irgendeiner Weise aus seinem Leistungsvermögen. Eine weitere Anfrage resultiert aus der Möglichkeit einer vollständigen Genomanalyse. Es besteht die Vorstellung, dass man damit bestimmte Erkrankungen lange vor ihrem klinischen Ausbruch erkennen könnte und dass sie zum Teil rechtzeitig behandelt werden können. Möglicherweise ließe sich eine besondere Abwehrkraft oder eine besondere Empfindlichkeit gegen bestimmte Belastungen feststellen und damit die Eignung oder Nichteignung für Berufe testen. Inwieweit eine vollständige Genomanalyse Aussagen über Charakterstrukturen machen könnte und feste Voraussagen über das weitere gesundheitliche Schicksal zutreffend werden könnten, ist zurzeit nicht beurteilbar. Prinzipiell kann es als ethisch nicht vertretbar angesehen werden, dass eine Genomanalyse eines Menschen ohne dessen ausdrücklichen Willen durchgeführt wird. Damit würde in einer Weise die Integrität der Persönlichkeit verletzt, die alles bisherige Brechen des Schamgefühls weit hinter sich lassen würde. Sollte es zutreffen, dass zumindest in Einzelfällen auch Zukunft offenbart wird, zum Beispiel dadurch, dass eine typischerweise erst in höherem Alter zum Ausbruch kommende Erbkrankheit diagnostiziert wird, so wäre diese Methode auch dadurch als sehr fraglich einzustufen. Wir Menschen sind darauf angelegt, dass unsere Zukunft offen ist und dass wir in eine offene Zukunft hinein vor Gott verantwortlich sind. Als Fazit möchte ich ziehen: Die Anwendung gentechnologischer Maßnahmen an Pflanzen, Tieren, Bakterien und Viren ist durch die Problematik geprägt, dass jede Wirkung ihre Nebenwirkungen hat, dass Unfälle und Missbrauch eine Gefahr darstellen, dass aber auch viele gute Möglichkeiten bestehen. Eine prinzipielle ethische Ablehnung erscheint mir falsch. Ein verantwortungsvolles Handeln oder Nichthandeln, aber auch das muss verantwortet werden, im Einzelfall dringend geboten. Für dieses verantwortungsvolle Handeln Maßstäbe zu finden, bedarf es einer sorgfältigen Arbeit, der sich Christen keinesfalls verschließen dürfen. Gerade im medizinischen Bereich wird sich aller Fortschritt demnächst wohl nur noch auf der Ebene genetischer Informationen abspielen. Hier ist es dringend geboten, gentechnologische Verfahren zu verwenden. Wir dürfen heraushören, dass ich da eindeutig dafür bin. Methoden, die auf Herstellung von Menschen hinauslaufen, müssen schon im Ansatz, ohne jedes Wenn und Aber, abgelehnt werden. Herzlichen Glückwunsch für Ihre Aufmerksamkeit.